Ja, willkommen zur siebten Folge mittlerweile vom Podcast Der Club und sonst gar nichts. Wie immer sitze ich hier mit dem lieben Bernd. Grüß dich, Bernd.
Hallo, lieber Thomas, hier ist der liebe Bernd.
Ja, und ich bin Thomas, wie ihr sicher schon vermutet habt. Ja, wir machen diesmal sozusagen im Aufwasch die englische Woche, beziehungsweise den zweiten Teil der englischen Woche. Zwei Spiele gibt es zu besprechen. Zunächst die ja, historische Partie in Dortmund. Das war das erste Spiel, das wir nicht
Gestern.
gemeinsam gucken konnten. Ich war leider verhindert, konnte nicht in die Dortmund-Kneipe mitgehen, habe das Spiel dann am nächsten Tag erst sehen können. Aber Bernd war, wie unser Plan das eben auch vorschreibt, den wir natürlich sklavisch befolgen. Tatsächlich in der Kneipe in Mitte. Ja, Bernd, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was von dem Ambiente und was du da so erlebt hast.
Ja, bin auch schon zeitig dahin, also eine Stunde vorher war ich da. Und ich muss sagen, das war schon alles recht spannend da. Also man war dann schon draußen mit zwei, ein Mainzer, ein Dortmunder. Leute, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Dann wurden wir auch gleich empfangen von einem Art ja, Türsteher mit sozusagen Empfangskomitee, der uns gleich mal gesagt hat, also sieht schlecht aus, eigentlich alles reserviert. Trotzdem hat er uns gefühlte 2 Stunden durch die Kneipe geführt und wir durften dann halt auch noch an einem Tisch zusammensitzen.
Ja,
Ja.
aber das war doch eine Eckkneipe, oder?
Naja, also Eckkneipe würde ich nicht sagen, das waren also 4 Eckkneipen in einem. Man geht rein, großer Tresen, alle Meter hängt großer Flachbildfernseher. Also man hat einen wunderbaren Einblick. Es gibt, glaube ich, keinen Satz Platz, wo man das Spiel nicht sehen könnte. Ja, dann saß ich da mit einem Mainzer und einem Dortmunder. Und ich muss sagen, bis auf das Ergebnis war es eine neue Farben.
Was mich jetzt total überrascht eigentlich, vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend, dass es so eine Riesenkneipe ist, es ist ja eine reine Dortmund-Kneipe. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Laden, in dem man also jetzt alle möglichen Bundesligaspiele sehen kann, sondern der ganze Laden, so wie du es beschrieben hast, ist ja auch komplett in schwarz-gelb sozusagen
Absolut. Also
koloriert.
man sieht sozusagen tapeziert die Spieler in Lebensgröße. Es gibt eigentlich keinen Fleck, der nicht diese Farbe enthält. Und ich muss auch wirklich sagen, es war die Kneipe mit den flinkesten Bedienungen. Also die hatten gefühlt 10, 12, 15 männliche und weibliche Bedienungen. Ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen. Im Minutentakt haben sie sich sozusagen um dein Wohl, sprich um dein Bier gekümmert. Das heißt, du hättest theoretisch alle 2 Minuten ein neues Bier bestellen können. Bei dem 7:0 war ich auch schon kurz davor, mir alle 2 Minuten ein neues Bier zu bestellen.
Moment mal,
Ja.
also das würde mich jetzt mal interessieren. Also erstmal finde ich es erstaunlich, dass wir den Laden überhaupt nicht kennen. Das kann ja kaum sein. Das ist ja unfassbar. Das ist ein
Unbegreiflich.
Juwel, das ist sozusagen vor unserer Nase wahrscheinlich schon seit langem da existiert. Also da muss ich unbedingt auch mal hin. Wenn Kibon zurück ist, der ist ja Dortmund-Fan, da müssen wir da mal
Unbedingt.
hin. Also jedenfalls, ich meine, da hast du ja auch das richtige Spiel dann erwischt. Wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war, würde ich mal so beschreiben, doch relativ entspannt. Die Fans waren sich schon sehr siegessicher. Es war nicht so ganz die arrogante Haltung der Bayern, aber man hat das Ganze schon extrem entspannt gesehen und war dann schon fast enttäuscht, dass es leider so wenig Gegenwehr gab. Also sprich, nach dem 3:0 haben viele schon so in den Umschaltmodus geschaltet und haben sich dann eher um andere Sachen gekümmert. Ja, leider ist mir halt ein Fan da extrem negativ aufgefallen, der sich also wirklich extrem negativ gegen Nürnberg geäußert hat. Also lassen sich abschlachten und das geht ja gar nicht, dieses Abschlachten. Und warum wehren die sich nicht und hin und her? Und das hat mich da so wirklich zu Weißglut gebracht. Und beim Gehen habe ich dann auch gefragt, sag mal, bist du Nürnberg-Fan? Und dann, ja, er hat da gar nicht drauf eingegangen. Sein Kumpel meint so, nee, wir sind Bayern-Fan und also, ja, nur Spaß, weil kein Bayern-Fan wird sich da reintrauen. Ja, auf jeden Fall war ich schon kurz davor, den einfach mal auf die Fresse zu hauen. Ja, habe ich dann nicht gemacht. Sowas macht mir auch nicht. Und ja, also ist
Das
auch,
ist sehr tolerant von dir, muss ich
ja,
sagen.
finde ich auch. Also, gerade nach so einem 7:0, also, da kann man ja so wirklich jeden verstehen, der einfach mal. Sonst macht das ja nicht, aber da kann man auch so mal auf die Fresse hauen, auch wenn er kein Arschloch ist. Also da muss ich sagen, war ich schon extrem tolerant, weil sogar da sollte man bei jedem nur anzunehmenden Arschloch dann auch dementsprechend denjenigen abstrafen. Habe ich nicht gemacht. Ja, wie auch immer, 7:0. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Haben wir jetzt gemacht.
Wollen wir vielleicht Worte finden zu dem Spiel? Weil ich habe es mir dann auch angeguckt, am nächsten Tag dann erst, aber umso intensiver dafür. Ich habe auch noch, meine Stimme ist immer noch leicht lädiert. Ich laboriere noch an einer Erkältung, die mich schwer sozusagen in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber egal, jedenfalls. Ich habe mir das Spiel dann ganz intensiv im fiebrigen Zustand angeguckt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich fand das Spiel zumindest bis zum 3 zu 0 besser. Besser. Besser als das Spiel gegen Hannover. Besser als unseren Sieg
Oh
gegen
Gott,
Hannover. Doch, tatsächlich. Also natürlich waren wir auch vorher schon Dortmund heillos unterlegen. Es macht ja keinen Sinn, da irgendwas zu beschönigen. Aber ich finde, es gab durchaus immer wieder auch schöne Passagen, zumindest den Willen, den spürbaren Willen, sich aus dem eigenen Abwehrdrittel spielerisch herauszuspielen. Das hat dann leider nicht immer geklappt. Das hat dann auch hin und wieder wurde das eiskalt bestraft. Aber ich will ein paar Sachen vielleicht, weil es ist doch schon wieder eine Weile her, fühlt sich an wie Jahre. Ich möchte dort drin trotzdem noch ein paar Sachen vielleicht ansprechen, die mir aufgefallen sind. Das erste war, dass Robert Bauer in dieser Dreierkette, in dieser neu formierten Dreierkette auf der rechten Seite für mich eine absolute Katastrophe war. Also das war von Anfang an, von der ersten Minute hat er eine derartige Unsicherheit ausgestrahlt. Diese ganze rechte Seite von uns, die war eigentlich eine Einladung, eine einzige Einladung. Da hat man das Gefühl gehabt, dass die Abstände nicht stimmen. Da hat man das Gefühl gehabt, dass da wirklich nichts funktioniert, gar nichts. Unsicherheit war spürbar, die Unsicherheit, die der Robert Bauer dann
Ja.
sozusagen auch auf die anderen
Aber
übertragen hat.
wenn ich da mal einhaken darf, also ich sehe es natürlich spielerisch genauso wie du, wobei man, finde ich, den Bauer überhaupt keine Vorwürfe machen kann. Der ist ein junger Spieler, der wurde da so.
Er ist einer unserer erfahrensten Spieler.
Ja, erfahren mag sein, aber
Was die
ich.
Bundesliga-Einsätze anbetrifft.
Okay, aber ich finde, man hat ihn da also schon fast als Bauernopfer missbraucht. Also er war da völlig überfordert in der Situation und ich finde, das hätte Kölner, wenn er es schon nicht von Anfang an gesehen hat, irgendwann sehen müssen und ihn da einfach rausnehmen hätte müssen, hat er nicht
Ja,
gemacht.
unbedingt.
War
Also
völlig überfordert.
das war auch der Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte. Also spätestens zur Halbzeit habe ich eigentlich auch fest damit gerechnet,
Man macht das
dass
nicht.
der den rausnimmt und dass er vor allen Dingen dann umstellt auf die Viererkette, die ja, und das ist ja das größte Mysterium an diesem Spiel. Man muss sich das mal vorstellen, wir haben die vorherigen Spiele, 5 Spiele, Ne, Quatsch. Vier Spiele. Moment mal, so muss man überlegen. Wie viel? Doch, vier Spiele, genau. Mhm. Die ersten vier Saisonspiele in der Bundesliga haben wir mit der Viererkette gespielt und hatten neben Bayern die beste Abwehr. Wir hatten die wenigsten Schüsse aufs Tor mit Bayern. Ja. Hatten extrem wenige Gegentreffer, aber auch gefühlt hatte man bei allen Spielen das Gefühl wirklich, dass wir hinten extrem gut stehen. Einzige Ausnahme war vielleicht die erste Halbzeit in Bremen, so ein bisschen zumindest. Und dann geht Kölner her und stellt in Dortmund im Hexenkessel vor 85.000 um auf eine Dreierkette. Eine Aufstellung, die er in der Vorbereitung ausprobiert hat, wo man aus dem Mannschaftskreis schon gehört hat, damals vor Beginn der Saison, dass sie sich damit unwohl fühlen, und dann macht er das. Ja, hast du dafür irgendeine Erklärung?
Nee, überhaupt nicht. Also gerade weil Kölner eigentlich auch das, was er permanent bei den PKs sagt, also eben sagt, es gibt hier keine Überraschungen, es gibt hier keine Umstellungen, wir machen jetzt nicht irgendwas Neues und wir wechseln jetzt nicht unsere Spieler durch. Und auch, oder gerade bei Gegnern wie Dortmund machen wir es erst recht nicht. Also wir halten daran fest, und so habe ich ihn auch immer verstanden, bei vielen PKs, wir machen keine Experimente, wir lassen uns jetzt nicht auf irgendwas Neues ein, es bleibt so, wie es ist. So dachte ich das auch. Und gerade da verstehe ich es überhaupt nicht. Also ich kann es mir nur so erklären, dass er in so einer Art Panne-Reaktion kurzfristig das doch irgendwie anders gedacht hat. Finde ich, ja, kann ich nicht nachvollziehen und finde ich auch, es ist überhaupt nicht seine Art. Also es ist mir ein Rätsel.
Ja, was hat er sich denn da davon versprochen? Das ist ja so die Frage, die man sich dann irgendwie stellen muss. Wahrscheinlich wollte er eben, hat er sich davon versprochen, dass er aus der Dreierkette natürlich dann in der Defensivbewegung, das ist ja eine Fünferkette logischerweise, wenn Valentini und Leibold sich zurückziehen, dass er dadurch die Räume eben enger machen wollte, nur haben sie ja überhaupt nicht so gespielt. Also wenn sie sich dann mit einer Fünferkette hinten reingestellt hätten, okay, gut. Ja, aber auch das ist ja nicht passiert. Nee. Also wenn schon irgendwie umstellen auf eine Dreierkette, ja, dann doch bitte die defensiv interpretieren, zumindest in der Anfangsphase. Null, nichts davon.
Es hat dann nicht nur funktioniert. Das ganze System ist kollabiert sozusagen, nach vorne hin ging nichts.
Ja, aber am Anfang fand ich, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz, weil ich fand in der ersten Halbzeit sind sie noch nicht kollabiert. Gut, da haben wir zwei Tore. Also. Zwei Tore ist ja eigentlich kein Ding.
Ja, sie haben noch mitgespielt. Also ich sehe es auch so.
Sie haben mitgespielt?
Sie waren noch dabei. Also es hätte noch die ein, zwei Möglichkeiten gegeben.
Es gab eine Situation, wo das Spiel, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel wäre wahrscheinlich nie gekippt, weil der Unterschied zwischen uns und Dortmund, das muss man einfach ganz klar irgendwie sagen, war ein Klassenunterschied. Also jetzt mal unabhängig von diesen taktischen Verfehlungen da von Kölner. Aber es gab eine Situation direkt nach der Halbzeit. Ich hatte auch den Eindruck, dass Kölner mehr wollte. So verrückt das irgendwie klingt. Aber es gab eine Situation nach der Halbzeit, da hatten wir tatsächlich eine gute Chance, waren sehr agil, ja, als wir aus der Pause reinkamen. Und im Gegenzug, wir hatten eine gute Chance, ich weiß nicht mehr, wer es war, gleich nach der Halbzeit, ziemlich kurz nach der Halbzeit. Und in der Gegenbewegung natürlich wieder Bauer, den brutalen Fehler begeht, also sich verschätzt, den Gegenspieler sozusagen an sich vorbeiziehen lassen muss, dann sind wir hinten komplett offen und fangen das 3-0 und damit war eigentlich das Spiel erledigt letztendlich. Was danach kam, das war wirklich überraschend, das hätte wahrscheinlich niemand erwartet, das war dann wirklich auch so, wie es der Typ da in der Kneipe da dir gegenüber erwähnt.
Also wie gesagt, ich hab's ja auch so gesehen, nur Fakt ist bei mir, und daran rüttel ich auch nicht, man darf natürlich als Clubfan darf man alles sagen zu dem Verein, aber nur als Clubfan darf man alles sagen. Und wenn irgendjemand sozusagen von weiter Ferne irgendwas von abschlachten und es geht ja gar nicht und die lassen sich ja gehen und überhaupt, ist meine Meinung, hat überhaupt nicht das Recht dazu. Und da will ich dann auch mal genauer wissen, und was hat er denn mit dem Club zu tun? Ist er Clubfan oder wie auch immer, was sind denn seine Ambitionen hier zu sein? Also wie gesagt, das lasse ich einfach nicht gelten und sowas lasse ich mir auch nicht bieten.
Sowas gehört sich
sowas
einfach
gehört
nicht.
Sich.
Das gehört
es hat
sich
was vom Anstand zu tun und auch wenn ein Gegner völlig, oder gerade wenn ein Gegner völlig unterliegt, finde ich, muss man einfach auch dann immer noch Respekt haben, egal. Also nachtreten, wenn jemand schon am Boden liegt, finde ich einfach unmöglich. So würde ich mir
geht nicht.
niemals behalten.
Ein ganz entscheidender Punkt war nämlich tatsächlich das Fehlen von Petrak. Also wo man tatsächlich gesehen hat, dass wenn Petrak nicht dabei ist, der hatte ja in interessanter Weise einen steifen Hals.
Das war ich auch nochmal ganz. Also das war so der Running Gag für uns beide, weil Petrak immer, wo wir noch nicht so wohlgesonnen waren, immer als ja, durchaus steif, also sein Spitzname war Steifi, gesehen haben. Und ja, also schon fast ja, auch ein bisschen arrogant, ihn auch schon fast ein bisschen
Na,
auch als
phlegmatisch
steifen
eher.
Kopf gesehen haben. Und ihn eigentlich schon wieder abgeschrieben haben. Da käme ja nichts. Aber danach war er so oft dann noch der ja, wacheste und klarste Spieler auf dem Feld. Also wir nehmen ja gesehen, haben wir eigentlich schon wieder alles zurückgenommen. Und ja, es war sehr,
Also
sehr
jedenfalls,
überraschend, sehr positiv
ja,
überraschend.
also Petrak ist wirklich die Entdeckung bislang der Saison. Wobei, man muss dazu sagen, wir haben ihn schon vor Beginn der, in der Saisonvorschau schon positiv quasi besprochen, weil er schon in der Rückrunde jetzt letztes Jahr in der zweiten Liga ja auch schon das hat aufblitzen lassen. Aber jetzt, was er jetzt zeigt hier in der Bundesliga, das ist wirklich aller Ehren wert. So, jetzt hat er das erste Spiel gefehlt und ich muss auch sagen, Eras hat ihn ersetzt und Eras ist seitdem er von der langen Verletzung zurückkam, ich glaube, es war ein Kreuzbandriss, ich weiß es nicht mehr genau, es
Ist nicht
war
verloren.
glaube ich, ein Jahr war der weg. Und seitdem ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Also Eras ist wirklich, kommt überhaupt nicht mehr an das ran, was er früher gespielt hat. Das ist fast schon tragisch. Ich hoffe, dass der die Kurve noch kratzt, aber es sieht momentan nicht gut aus.
Ja, also ich würde ihm da gar nicht spielerisch Vorwürfe machen. Also ich glaube, es ist extrem schwer nach so einer wirklich lange, lange Pause sozusagen wieder in diese Topform zu kommen, in der er war. Also ich denke, dass er wirklich noch Zeit braucht und Zeit kann er aber, glaube ich, auch nur bekommen, indem er die Spielerfahrung wieder bekommt und ob ihn die Kölner gibt, das ist die Frage. Das ist so ein bisschen das Schicksal. Du fällst lang aus. Du hattest auch mal Top-Leistung abrufen können, dann kommst du nicht mehr so rein, dann muss der Trainer natürlich entscheiden, kann er sich das leisten, jemand sozusagen die Zeit zu geben oder muss er jetzt ihn wieder rausnehmen? Das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Also da tut mir auch ein bisschen der Spieler leid, der dann so lange ausfällt. Also es ist dann echt schwer. Also da würde ich ihm persönlich jetzt gar keine Vorwürfe machen. Ich glaube, das kann man gar nicht. Also schwer, finde
Nein,
ich.
also Vorwürfe wollte ich ihm also ganz bestimmt nicht machen. Nein, ich finde es tragisch wirklich. Es ist aber nur so jetzt fürs Spiel einfach ganz offensichtlich gewesen, für unser Spiel,
Das reicht nicht.
dass wir stark geschwächt sind, wenn Petrak nicht spielt und stattdessen Eras auf dem Platz ist. So war es zumindest in Dortmund. Also es sind ein paar Sachen zusammengekommen und die dazu geführt haben, dass wir überhaupt erstmal 3-0 ins Hintertreffen geraten. Was danach passiert ist, das ist gut. Das ist,
Also die
das
zweite
darf,
Halbzeit,
darf natürlich nicht
die
passieren,
zweite
aber es
Halbzeit,
ist passiert.
es war natürlich, ja, das hatte dann wirklich was mit Abschlachten zu tun. Allerdings, ja, weiß ich nicht. Also klar kann man jetzt sagen, na gut, egal, ob man jetzt 7 oder 3-0 verliert, aber sehe ich nicht so. Also es sind auch immer nur 3 Punkte, okay, aber ich finde, nach dem 3-0, gut, hätte man sich dann halt wirklich nur noch hinten reinstellen müssen, aber selbst das ist uns jetzt nicht mehr gelungen und das ist natürlich Das finde ich eigentlich die eigentliche Tragik, weil das war ja immer unsere Stärke, sozusagen hinten das Tor dicht zu halten.
Ja, und das ist ja das Verrückte, ne? Er
Das
hat
war.
nicht dicht gemacht. Also er hat einfach nach wie vor, also Kölner meine ich jetzt,
Ja.
er hat weiter die Mannschaft so im Großen, er hat natürlich gewechselt, aber hat sie von der ganzen Haltung her
Hättest du verheizt müssen.
weiter, ja, weiß ich nicht, aber er hat sie weiter sozusagen mutig in Anführungsstrichen spielen lassen und sie ins offene
Ja.
Messer rennen lassen eigentlich.
Ja.
Und das hätte er viel früher schon sehen müssen. Also was mir gerade einfällt, hast du eigentlich diese Sky-Sendung sehen, wo Kölner zu Gast war, Sky
Nee,
90, die
habe
Fußballdebatte.
ich gesehen.
Das war nicht ein paar Tage vorher. Das ist ja mal Sonntagabend. Und das kann man sich auch als Podcast anhören. Und so habe ich es auch gehört. Das heißt, ich habe es nicht gesehen, ich habe ihn gehört. Da ist er bei diesem Patrick Wasserzieher und der Ewald Lienen ist da auch immer dabei. Und dann eben wechselnde Gäste. Und der Lienen ist ja auch ein ganz sympathischer Typ, finde ich. Schon immer
Absolut.
eigentlich. Und der Kölner und der Lienen, die waren sich dann im Lauf der Sendung, also wirklich an allen Ecken und Enden, irgendwie einiger und einiger und einiger. Also wie zwei Geschwister fast schon. Und der Kölner, der war sehr aufgeräumt in der Runde da, zum ersten Mal sozusagen vor, ja, wie soll ich sagen, großem Publikum. Ja. Ich hoffe, im Doppelpass oder so wird er nicht auftauchen. Sind es zu blöd ist, aber also jedenfalls da war er zum ersten Mal dann sozusagen, wurde so einem breiten Publikum vorgestellt, hat das echt super gemacht. Und da haben sie halt auch viel darüber gesprochen, dass der Club einfach ein untypischer Aufsteiger ist, insofern als dass es eine Mannschaft ist, die eben versucht, Situationen spielerisch zu lösen, mutig zu spielen und so weiter. Also sich nicht hinten reinzustellen und
Ja.
kaputt zu machen. Und genau das ist ihnen dann ein paar Tage später zum Verhängnis geworden und Kölner hat keine Veranlassung gesehen, das in irgendeiner Form zu ändern. Also so ein 7-0 kann eine Mannschaft, gerade so eine junge Mannschaft, brechen. Kann, glaube ich schon. Ganz entscheidend deswegen eben auch die Reaktion darauf. Und darüber werden wir gleich sprechen nach einer kurzen Pause. Bis dann. So, jetzt haben wir uns gestärkt und sind zurück für den zweiten Teil der Club und sonst gar nichts. Die Reaktion auf die historische 7:0-Niederlage in Dortmund folgte auf dem Fuß. Ein paar Tage später Heimspiel gegen, wer war es überhaupt? Düsseldorf. Gott. Ja, an mir ist das Spiel so ein bisschen vorbeigegangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es war, naja, ihr wisst ja alle, ein 3-0-Sieg. Was soll ich sagen? Das Spiel hat mir besser gefallen als das Hannover-Spiel, fand ich bislang wirklich das schwächste Spiel, obwohl wir gewonnen haben. Das zweitschwächste Spiel, ich nehme jetzt mal das Dortmund-Spiel außen vor, das zählt irgendwie nicht so wirklich. Das zweitschwächste Spiel der Saison war für mich tatsächlich der 3:0-Sieg gegen Düsseldorf. Das ist sehr absurd, das Ganze, aber so habe ich es empfunden. Ich fand es okay, aber mehr auch nicht. Die ersten drei Auftritte unserer Mannschaft haben mir mehr Mut gemacht als jetzt das Spiel gegen Düsseldorf. Ich fand Düsseldorf absolut gleichwertig. Es hätte auch in die andere Richtung kippen können. Wir hatten mehr Spielglück aus meiner Sicht, waren ein bisschen kaltblütiger. Das war es dann aber auch schon. Dann hat man am Schluss so ein 3-0. Das klingt irgendwie komfortabel, aber um ehrlich zu sein, habe ich wenig Unterschiede gesehen zwischen den beiden Mannschaften. Eigentlich war das auf Augenhöhe, das Ganze.
Ja, also ich gebe dir leider dummerweise auch recht. Ich habe es jetzt auch mal statistisch gesehen. Also Ballbesitz war Düsseldorf weitaus entfernt. Passquote war Düsseldorf weitaus besser. Angekommene besser war Düsseldorf weitaus besser. Wir haben es halt eiskalt genutzt, die Chancen. Die wenigen, die wir hatten, muss man natürlich auch sagen. Also wir haben es dann einfach gemacht und am Ende haben wir es gemacht. Witzigerweise ging es mir aber auch so, dass ich eigentlich die besten Spiele nicht die Spiele fand, die wir gewonnen haben, sondern die besten Spiele fand ich die, die wir unentschieden gespielt haben.
Ja, absolut.
Und
speziell das Mainz-Spiel.
Genau, also das Mainz-Spiel, das ist wirklich die Trage bei dem Spiel. Das hätte man auch 6 oder 7-0 gewinnen können.
Naja.
Doch, weil da haben wir halt, die zweite haben nur wir gespielt, also da war Mainz überhaupt nicht mehr da. Gleichzeitig haben wir auch gezeigt, dass wir absolut mithalten können, auch gegen Bremen. Also beide Spiele war erstklassig, war auch erstklassig tauglich, nicht nur erstklassig, sondern erstklassig tauglich. Und ich meine, jetzt mal Butter bei den Fischen. Ich meine, Fakt war da noch, oder darum ging es, können wir überhaupt in der ersten Liga mithalten? Sind wir überhaupt in der Lage, in der ersten Liga mitzuhalten? So. Fakt ist, wir sind's. Ja, dass die Spiele jetzt anders sind. Die Ergebnisse sind jetzt halt auch anders. Fakt ist, da wo wir sind im Mittelfeld und wir können mithalten. Und jetzt kann man es auch mal positiv sehen. Ich meine, ich hätte nie gedacht, dass wir jetzt am 6. Spieltag Platz 10 sind, sondern ich habe uns am 9. Neun. Vorhin waren wir noch 10, dann ist jetzt 9. Also,
ach so? Kann sein wegen der Sonntag.
Genau, also es war jetzt, glaube ich, 10. Aber ich habe uns nie, mal ganz ehrlich, über Platz 15 gesehen. Und also mein Pegel war zwischen Platz 15 und Platz 18. Jetzt sind wir im Mittelfeld. Das ist eigentlich irre. Das ist Wahnsinn. Und jetzt sind Mannschaften, so wie Schalke und Hannover da ganz unten, die habe ich da aber mit Sicherheit nicht gesehen. Von dem her gesehen, wie auch immer, sind wir erstmal Erstliga-tauglich. Ja, das sehe ich schon so.
Ja, das sehe ich auch so, das sind wir auf alle Fälle. Ich habe auch drüber nachgedacht, wo kommt das eigentlich her? Eigentlich müsste man jetzt doch euphorisch sein ohne Ende. Es ist wirklich mehr, als wir erwartet haben, was die Punkteausbeute anbetrifft. Definitiv die englische Woche 6 Punkte, was sind wir mehr? Und trotzdem ist es tatsächlich ein bisschen ernüchternd, würde ich sagen. Also einfach auch die Spiele, wie sie liefen, die Freude beim Zugucken, die hat sich bei mir ein bisschen getrübt. Das Hannover-Spiel fand ich wirklich ganz schwach. Also es geht jetzt nicht nur um den Club, es war überhaupt das Spiel.
Das Spiel war das Schwächste, jetzt mal abgesehen vom Club, auch von Hannover war es extrem schlecht. Und Hannover steht wahrscheinlich wirklich nicht durch Zufall da, wo es jetzt steht. Ich meine, jetzt sind sie Letzter. Jetzt hat Schalke Hannover überholt. Also Schalke sehe ich mit Sicherheit nicht am vorletzten Platz. Aber Hannover, das hat mich wirklich auch schockiert. Also weil Hannover kann viel, viel mehr. Und
ja, das weiß ich nicht, ob die wirklich mehr können. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, also ich bin erstaunt. Bin wirklich erstaunt und ich bin schockiert und ich. Letztendlich gut, es geht jetzt nicht um Hannover, es geht um uns, es geht um den Club. Und vielleicht ist es auch so, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass nicht jedes Spiel toll aussieht. Und jedes Spiel dann, wenn was toll aussieht, auch gleichzeitig den Sieg bedeutet oder die Punkte einfährt. Sondern vielleicht gibt es auch eine Serie von Spielen, die einfach spielerisch nicht schön aussehen, aber wo wir einfach die Tore machen. Und ich meine, nochmal jetzt, auch bei dem letzten Spiel hätten wir auch das 4-0 machen können. Also eigentlich waren wir kurz vor dem 4-0.
Also ich
sehe es auch so, wenn ich mal kurz noch was sagen darf. Also dass ich eigentlich den Spielstand auch nicht sehe und gleichzeitig aber auch sehe, wir hatten jetzt einen immensen Rückstand zu Dortmund und wir müssen jetzt unser Torverhältnis ausgleichen. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, 3-0 ist ein gewisser Ausgleich zum Torverhältnis. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt sind wir bei -3.
Glaubst du, dass das Torverhältnis irgendeine Rolle spielt?
Das also jetzt hier kann unter Umständen am Ende eine sehr große Rolle spielen, wenn es um Abstieg geht.
Das schon, aber jetzt im Moment, ich glaube, dass da niemand sich wirklich Gedanken darüber macht.
Noch nicht, aber es ist genau dann wieder diese psychologische Sache. Also wenn du jetzt sagst, okay, du verlierst ein Spiel, wie in Dortmund und du kannst aber dann gleichzeitig das nächste Spiel nur zu 0 gewinnen und gleichzeitig 3-0 oder auch 4-0. Und das finde ich psychologisch schon.
Das stimmt. Das stimmt. Also das hatten wir ja vorhin schon gesagt, also dieses 7-0, das hätte wirklich so ein Backbreaker irgendwie sein können. Also wirklich ja, so ein Todesstoß fast schon, genau. Also von dem man sich dann ganz schwer erholen kann und vielleicht überhaupt nicht mehr erholen kann. Und dann geht man halt sang- und klanglos wieder runter. Sowas kann passieren. Genau. Das wäre jetzt nicht das erste Mal in der Sportgeschichte, dass eine Mannschaft sowas ereilt. Ist nicht passiert, das muss man natürlich festhalten. Also bei allem Genörgel vielleicht jetzt, wie sich das möglicherweise anhört, muss ich mal ganz klar sagen, natürlich ist das wirklich sehr beeindruckend, wie die Mannschaft da zurückgekommen ist. Und es ist auch, man hat auch wirklich das Gefühl, dass es eine Mannschaft ist. Man hat das Gefühl, dass es eine Einheit ist, auch mit dem Trainerstab zusammen. Also da passt alles, das ist alles wunderbar. Und trotzdem diese leichte Ernüchterung. Ich will trotzdem den Finger in die Wunde legen, weil ansonsten, was soll, das wäre nur so eine Lobhudelei, macht ja auch keinen Sinn.
Nein.
Meine These, ja, und meine These ist, dass es damit zu tun hat, dass diese Versprechen der ersten Spiele, als unsere Neuzugänge dazugestoßen sind, zuerst der Kubo und dann Pereira und Misichan, dass man da das Gefühl hatte, na jetzt, schau mal einer an, dass da ist eine Menge Potenzial da und jetzt schauen wir mal, was sich daraus entwickeln wird über die nächsten Spiele. Und man hat... Und das war ja wirklich schon gleich zu Anfang auf einem sehr hohen Niveau. Gerade Kubo hatte vielleicht sogar seine besten Spiele gleich zu Beginn und wurde seitdem tendenziell eher schwächer. Wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich an Kubo... Wir hatten das Thema auch schon, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel hatten wir das Thema auch schon, dass zumindest ich hatte den Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, wie du das gesehen hast, aber ich hatte den Eindruck, dass Kölner einfach noch keine Möglichkeit gefunden hat, wie er Kubo in sein Spielsystem einbinden kann, wie er auch die zwei Neuen einbinden kann. Und genau das ist es eigentlich immer noch, das bestimmende Gefühl, das ich habe.
Ich sehe es ähnlich, wobei, vielleicht jetzt mal nochmal von Anfang an, also bei Kubo glaube ich auch, dass er anfangs fehlbesetzt war, dass er einfach nicht in dieser Position hingehört hat und ich meine, eigentlich sollte er eher nach außen, dann war er immer in der Mitte und auf der anderen Seite musste er sich erstmal
umgekehrt.
Umgekehrt.
Also ist ein Spieler, der unbedingt in der Mitte spielen muss. Da war
ja, dann war er außen. Also auf jeden Fall musste er sich erstmal diese Mannschaft einfügen und ich meine, da muss man den Spieler erstmal Zeit geben und erstaunlich fand ich es bei Misichan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich meine, der hatte eine Einwechslung und hat das Tor geschossen.
In Bremen, ja,
genau. Richtig. Und das fand ich schon, das fand ich schon eine wahnsinnige Leistung. Ich meine, da kommt ein Spieler, wo jeder drauf guckt, da kommt ein Garant, da kommt ein Spieler, den man frisch hat. Und das muss ich wirklich sagen, also das rechne ich in absolut hoch an. Das ist, also mehr kann man eigentlich überhaupt nicht erreichen als Neuzugang und als Einwechslung. Also das ist auch gar nicht mehr zu toppen.
Ja, der wirbelt da mächtig rum, ja,
muss man sagen. Absolut. Und das ist doch genau das, was wir brauchen. Und das ist auch genau das, was wir permanent vermissen. Diesen Stillstand, diese Statik, diese Mimik, diese Überraschungen. Ja, ein Spiel einfach mal wieder neu zu ordnen, neu aufzureißen. Ja, auch mal überraschend zu spielen, auch mal nicht nur nach Trainingsanweisung oder nach Aufstellung.
Ja, aber ist es so überraschend? Also das wäre jetzt so meine These seit dem dritten Spieltag, seit dem Unentschieden in Bremen, finde ich unser Spiel eben weniger überraschend als in den ersten drei Spielen. Und das hat unter anderem eben meiner Ansicht nach damit zu tun, dass Kölner es bislang nicht geschafft hat, mit dem Spielermaterial, das er jetzt neu dazu bekommen hat, und da rebe ich einfach, weil das mein größter Hoffnungsträger einfach von dem, was ich gesehen habe, für mich einfach ist für die Saison, rebe ich jetzt Kubo nochmal hervor. Ich glaube, dass wir diesen Spieler unbedingt in zentraler Position irgendwie einbinden müssen in ein Spielsystem, das man dann möglicherweise eben auch auf ihn abstimmen muss, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls... das halte ich für ganz essentiell, weil wenn wir den nicht haben, und jetzt, das hat man gesehen, auch finde ich gegen Düsseldorf, natürlich haben wir 3-0 gewonnen, aber das waren ich sage es jetzt mal ganz brutal, es war ein gutes Spiel, aber das Spiel hätte genauso gut in der zweiten Liga auch stattfinden
können. Ja, aber da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil das sehe ich nämlich anders und das ist ja immer unser Streitthema. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch schon das Thema Kubo. Nochmal, also ich glaube einfach, dass ein Spieler auch individuell seine Sache kreativ lösen muss. Und ob das jetzt jemand über die Brachialschiene machen kann, der einfach auch die physisch hat, die physische Gestalt hat und die physisch an sich, oder aber es halt jemand über eine Kreativebene lösen kann, indem er sich halt anbietet, also das reicht mir dann nicht. Also ich finde, ich erwarte von dem Spieler, der auch ein gewisses Geld kostet, erstens mal, dass er sich relativ schnell in eine Mannschaft integrieren kann und zweitens mal, dass er sozusagen auch ein Gespür hat für das Spiel, auch ein Gespür für die Mannschaft und sich dann auch mal einen Ball holen kann und nicht permanent warten muss auf ein Zuspiel, weil sonst macht das für mich auch keinen Sinn. Weil wenn ja, der auch wieder warten muss, dann haben wir genau wieder diese Statik. Ich finde, der muss dann mal durchbrechen. Und wenn das nicht, wie gesagt, körperlich machen kann, dann muss er das einfach technisch lösen können. Und
ja, aber das ist ja dieser Vorwurf, den sehe ich halt überhaupt nicht. Also der Vorwurf, den du ihm machst, dass er sich dann die Bälle selber holen muss. Also ich finde, dass der das immer wieder versucht hat, auch gemacht hat. Aber da ist er natürlich dann auch verschenkt, wenn er die ganze Zeit zwischen der Box hin und her rennt, sich die Bälle holt, dann muss er vorne auch sein, als Zehner irgendwie dann den Pass spielen. Also irgendwie alles kann er auch nicht machen. Der kann sich natürlich schon hin und wieder mal zurückfallen lassen, um Bälle sich zu holen. Das macht er ja auch, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn er permanent hin und her rennt. Dann ist er nach 60 Minuten irgendwie tot. Also
nein, nochmal, also natürlich, wenn er sich den Ball holt, kann er sich nicht permanent wie so ein Pendel hin und her fallen lassen und zurück. Natürlich muss man ihm dann auch sozusagen ja die Absicherung geben. Das ist ja wie so eine Schlacht, sozusagen, die den Ball frei halten. Also die sprich, die ihn decken. Es ist eine Schlacht, ein Fußballspiel so. Aber wenn er diese kreativen Impulse eben setzt, da muss er sich nicht um Sachen hinten oder seitlich oder rechts oder links kümmern. Aber die muss er sich auch holen irgendwann.
Ja, aber es ist halt, ich glaube, es ist tatsächlich, es stimmt ja, aber das hat eben auch seine Gründe. Also das mag sein, dass das auch mit Kubo zu tun hat. Das kann ich nicht einschätzen. Ich meine, ich sehe ja nur das, was ich sehe in den paar Spielen, die man jetzt halt gesehen hat. Ich weiß nicht, was er drauf hat. Ich habe ein paar Highlight-Reels irgendwie gesehen. Also der hat schon eine Menge drauf, aber er hat natürlich vorher kein einziges volles Spiel gesehen von dem, weder in Zürich noch in Dingsbums da. Wo war er denn da? Belgien, Lüttich? Ich weiß gar nicht. Ja. Naja, jedenfalls, das weiß ich natürlich auch nicht. Also es kann natürlich auch an dem Spiel liegen, aber es liegt definitiv auch, also das so viel weiß ich, es liegt auch daran, dass die Formation, mit der Kölner spielen lässt, dass die, so wie er Kubo da eingebaut hat, bislang zumindest, seine Qualitäten nicht wirklich optimal zur Geltung bringt, weil er eben einfach zu oft auf die Außenbahnen abgedrängt wird. Ich meine, im Grunde ist er ja jetzt ganz nominell gesehen ein Außenstürmer. Ja, also so wird er in der Regel aufgestellt. Es gab dann ein paar Umstellungen, wo er dann in die Mitte gerückt ist gegen Mainz in der zweiten Halbzeit und siehe da, dann haben wir unser bestes Spiel gemacht. Gegen Bremen ähnlich und siehe da, zweite Halbzeit war hervorragend. Also ich glaube, dass das genau das ist, was uns jetzt in den letzten Spielen gefehlt hat, dieses Überraschungsmoment, die Kreativität. Gegen Düsseldorf war er noch nicht mal, hat er keine einzige, oder kam der? Nee, der kam gar nicht. Ne? Also er war überhaupt auf der Bank, das weiß ich noch nicht mal. Also jedenfalls hat er nicht gespielt und dann sieht das eben aus, wie so ein Spiel dann aussieht. Ich will es jetzt auch nicht schlechter reden, als es war. Es war kein schlechtes Spiel, also verstehe mich nicht falsch. Aber es war eben auch nicht wir hatten im Spiel eben auch nicht diese Überraschungsmomente und diese kurzen Höhenflüge, die wir in den ersten drei Spielen
trotzdem, durchaus hatten. Trotzdem muss man jetzt auch mal wiederum einsehen. Ich meine, wie lange ist dieser Spieler da? Wie lange ist Misser schon da? Wie lange sind diese Neuzugänge? Die sind seit Wochen da. Und ich meine, wenn du dich erinnern kannst, wie lange haben wir über Ishak geredet, dass es keinen Sinn mehr macht. Also man darf diese Spieler jetzt auch nicht komplett unter Druck setzen.
Moment, also ich nehme den Kubo eher in Schutz.
Also ich denke auch, bei Kölner ist es eine schwierige Sache. Also ich meine, er hat, und das sagt er selber immer, er hat die Möglichkeiten, er kann Positionen verschiedenst besetzen. Und wenn man jetzt mal nochmal ein Stück zurückgeht auf Sully, also selbst bei Sully hat er sehr, sehr, sehr lange dran festgehalten. Und ich meine, da hatten wir wirklich Gründe zu zweifeln.
In Ermangelung auch von Alternativen.
Ja, okay, mag sein.
Ich meine, die haben nicht umsonst Palacios dann geholt. Ja, der war ja schon als, im Grunde Ersatz für Sully.
Okay, eingekauft. Aber die Probleme haben wir jetzt nicht mehr, definitiv. Also wir können jetzt vielleicht sagen, wir haben fast ein bisschen Luxusprobleme im Vergleich zu vorher. Also ich sag's mal so, also die nächsten Spiele werden weitaus interessanter. Wir sind im Mittelfeld. Ja.
Also ich habe die große Befürchtung, sage ich jetzt mal. Jetzt schlägt der fränkische Pessimismus voll durch, ich gebe es zu. Es gibt ein paar Sachen, die mir wirklich bitter aufstoßen. Dieses Gejubel um den Misicjan zum Beispiel. Ich bin kein Fan von Misicjan. Er stimmt, ich habe vorhin auch gesagt, er wirbelt, es stimmt.
Ich bin Fan von Misicjan.
Du bist.
Ich. Jetzt gibt es einen Kubo Misicjan.
Ich glaube. Ich kann mich natürlich komplett täuschen, aber ich glaube, Misicjan ist ein Spieler, den man schnell kalt stellen kann. Der hat körperlich zu wenig zu bieten, um sich wirklich durchzutanken. Das, was du immer forderst, das Durchbrechen, der kommt natürlich viel über die Schnelligkeit und über so ein paar Tricks. Und diese Tricks, das ist meine, mark my words sozusagen. Mal schauen, also wie gesagt, ich kann auch völlig daneben liegen. Bei Ishak war ich völlig daneben gelegen. Konnte ich mir nicht vorstellen, dass er jemals
ein Tor macht. Wir haben aber beide abgeschrieben, Ishak.
Ja, das ist also kein Ruhmesblatt, das muss man gestehen. Das sagt vielleicht auch was darüber
aus. Also auf jeden Fall sehe ich schon, wir haben jetzt ein Battle. Ich sehe es bei Kubo genauso, wie du es mir ein bisschen schaust. Ich sehe
ein bisschen. Moment, ich habe ja noch gar nicht erklärt, was ich glaube.
Ist schon Aufsteuer.
Also ganz kurz noch. Ja. Ich glaube, dass der Misicjan ein Spieler ist, den man sich ausgucken kann. Der hat ein paar Tricks drauf. Und wenn der ein paar Spiele gespielt hat, je mehr Spiele er spielt, desto mehr sozusagen ist sein Repertoire für alle Welt offensichtlich. Und dann werden sich die Gegenspieler auf ihn eingestellt haben und dann wird der Typ kaltgestellt und dann macht er gar nichts mehr. Das ist meine Prognose und natürlich auch ist das meine Angst. Weil wenn die Misicjan kalt stellen, dann haben wir echt ein Problem.
Das sehe ich auch so. Also ich sehe es komplett andersrum. Ich glaube, dass Kubo sich nicht durchsetzen kann, auf keiner Position, weder in der Mitte noch irgendwo außen. Er hat einfach nicht diese Physik. Misicjan sehe ich immer, so ein bisschen wie Valentini sehe ich, das ist ein Kreativspieler, der kann überraschen, der kann auch mal nichts zeigen, aber er kann Impulse setzen. Und das sehe ich bei Kubo überhaupt nicht. Leider bin ich auch echt enttäuscht. Hoffentlich ändert sich das alles noch, aber das ist momentan so mein Fazit.
Wir haben jetzt jedenfalls, können wir das Spiel vielleicht an der Stelle auch Sack zumachen. Ne? Ja. Düsseldorf ist für mich nach wie vor, ich meine, die haben jetzt haben sich gut geschlagen, muss man sagen, also einen guten Start gehabt. Ich hatte Düsseldorf von Anfang an vor der Saison als Absteiger, als mein Nummer 1 Absteiger getippt. Nummer 2 Absteiger übrigens Hannover. Auf meinem Tippzettel. Ja. Wobei meine Tipps, also ich mache ja beim Tippspiel auch mit und ich bin also wirklich, es ist peinlich. Es gibt ein paar, die sind noch schlechter, aber es sind nicht viele.
Also mein Tipp war mit Sicherheit nicht Schalke, aber du, die werden sich wiederholen. Ich bin schockiert, was Hannover betrifft. Also gerade ein guter Arbeitskollege von mir ist Hannover-Fan und mit dem haben wir auch schon einige Spiele durchlitten. Und ich bin schockiert und ich hoffe, die fangen sich wieder. Also das haben sie nicht verdient. Und da gibt es andere Mannschaften, die es echt verdient hätten. Ja, ansonsten, ja, wie auch immer.
Wir machen an dem Spieltag den Sack zu und sehen uns zum dritten Teil eine kurze Vorausschau auf das, was kommen wird. Bis gleich.
Jo.
Zurück zum letzten Teil, zum dritten Teil. Kleiner Ausblick. Ja, ich glaube wirklich, dass die nächsten Wochen so ein bisschen zeigen werden, wo der Weg dann wirklich hingeht. Es gibt ja auch immer dieses geflügelte Wort, naja, nach dem 10. Spieltag macht es Sinn, irgendwie auf die Tabelle zu schauen. Naja, weiß ich nicht. Also ich schaue dann schon auch früher drauf, aber trotzdem, ein bisschen was ist natürlich schon dran, weil ich glaube, dass jetzt in den nächsten 4 Spielen, also bis zum 10. Spieltag, sich doch dann herausstellen wird, wo die Reise hingeht, auch spielerisch vor allen Dingen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass Kölner jetzt so ein bisschen so eine kleine Rolle rückwärts vollzogen hat. Das Spiel gegen Düsseldorf war so eine konservativere Grundhaltung. Ich fände es schade. Ich bin ein großer Fan damals in der Abstiegssaison von Verbeek auch gewesen, der gnadenlos mit wehenden Fahnen sozusagen untergegangen ist. Aber das fand ich heroisch und...
Moment, da muss ich jetzt mal einhaken. Also das ist ja viel, viel, viel...
Man hätte ihm das zu Ende... Naja, Bader hat ihn abgesägt.
Ja, natürlich, Bader hat uns in den Grund und Boden gerissen. Ich meine, Bader haben wir jetzt immer noch Schulden. So, Bader ist, ich sage es jetzt mal ganz unverblümt, wir haben hier keine Zensur, das ist eine Katastrophe gewesen. Also Bader, egal wo er mittlerweile war, der hat alles in Grund und Boden gerissen. Also
alle Vorsicht, ne, was du sagst. Also du weißt ja, was da passieren kann. Hopp und so weiter, die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Nö.
Fadenkreuz.
Nö.
Was war das? Naja, Hopp, der klagt doch alles in Grund und Boden. Also wenn du irgendwo in einem Stadion bist und dich unflätig äußerst und einer hört es mit, dann wirst du verklagt.
Ach Gott, ja gut, aber ja, was soll man jetzt sagen? Ich meine, entweder wir berichten unsensiert oder wir überlegen, was uns...
Es darf nicht justiziabel sein.
Ja gut, aber dein B-Punkt hat uns in den Abgrund gerissen.
Nein, in den Abgrund gerissen ist ja gut. Ich hab nur befürchtet, dass da noch mehr kommt.
Nee, da kommt nicht mehr. Aber naja, aber ich meine, das ist ja auch genau das, warum wir den Podcast machen. Wir haben hier, das haben wir ja alles auch erwähnt, wir haben hier keine Sponsoren, wir haben hier nichts, wir machen kein Produktplacement außer für Chips, die wir selber gut finden. Und was soll der Scheiß? Ich meine, Fakt war, wir haben an diesen Schulden zu kauen, lange Zeit zu kauen gehabt. Worauf fahre ich jetzt eigentlich hinaus?
Naja, mit Verbeek. Also, weil ich gesagt habe, ja, Verbeek ist mit wehenden Fahnen untergegangen.
Ja, aber wir gehen jetzt überhaupt nicht unter. Das ist mir viel zu pessimistisch.
Nein, ja,
wir sind gar nicht untergehen. Wir sind jetzt im Mittelfeld. Ja. Ich bin ja auch nicht der Optimist. Ich habe uns von Platz 15 bis Platz 18 gesehen. Von Anfang an habe ich uns da gesehen.
Ich auch.
Es ging um Abstieg. Ja. Muss man jetzt auch mal ehrlicherweise dazu sagen, es ging nur um Abstieg oder Bleiben in der Liga.
Mir geht es jetzt nur um die Frage, wie man spielt. Und dass ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das kreative Element, das Überraschungsmoment, dieses Versprechen auf einen schönen Fußball, sage ich mal, dass der ein Stück weit möglicherweise jetzt verloren gehen könnte. Da habe ich den ersten sozusagen Pflock irgendwie da
eingeschlagen. Ja, du hast einen Einbruch. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich sehe es mittlerweile so, dass diese von Anfang an schönen Spiele, von Anfang an den Ballbesitz zu haben, das ist ein bisschen uns abhanden gekommen, das ist ein bisschen verloren gegangen. Aber was wir jetzt uns wieder zurückgewonnen haben, und das hatten nämlich schon mal auch bei Verbeek, ist dieses eiskalte Zurückschlagen. Und ich meine nochmal, ich meine, Düsseldorf ist jetzt keine schlechte Mannschaft.
Oder? Also bei Verbeek hatten wir vieles, aber das gerade nicht. Weil sonst wären wir nicht abgestiegen.
Ja, aber dafür haben wir 100.000 Lattenschüsse gehabt bei Verbeek.
Das stimmt.
Und wenn wir die nicht gehabt hätten, wären es wahrscheinlich 100.000 Torschüsse gewesen. So. Mann, ich gebe dir doch recht. Aber jetzt ist es halt auch so, dass vielleicht der Fußball nicht mehr so attraktiv ist. Aber jetzt haben wir halt diese 2-0 und 3-0 oder auch 4-0 Siege gehabt. Und 2-0 heißt, der Gegner hat kein Tor geschossen. Wir haben den Sack zugemacht, 2-0. So. Und am Ende ist es doch so, dass wir nicht abstiegen wollen. Am Ende möchten wir aber auch nicht auf Platz 15 oder Platz 18 landen, sondern schön wäre es, jetzt spinne ich mal total, wenn wir vielleicht in die ersten 6 kommen. Das wäre der Wahnsinn. Ja, ja, jetzt lachst du noch. So, aber jetzt sind wir 10. Am Ende sind wir vielleicht, da haben wir vielleicht andere Probleme. Da heißt UEFA Cup, da heißt Champions League. Ja, jetzt lachst du noch. Ich lache auch noch. Aber vielleicht muss man so wahnsinnig denken.
Nee.
Und vielleicht ist der Kölner auch so wahnsinnig.
Nee, das glaube ich nicht.
Doch,
das glaube ich nicht. Das kann ich mehr. Ich hoffe es nicht. Also.
Doch, nein, ich sehe es positiv. Vielleicht nicht mal dieses Klein-Klein und ich denke auch so. So. Aber vielleicht sollten wir einfach mal das beiseite sein lassen und so. Okay, vielleicht hat der Kölner schon andere Missionen, die wir gar nicht wissen. Der Kölner hat mehrere Fußballhöhe geschrieben.
Also du willst jetzt angreifen, oben, um die Europapokalplätze mitspielen.
Kann man auch, man kann jetzt immer unten bleiben, man kann unten denken, man kann nach unten denken, man kann, ich denke auch mal nach unten, ne? Aber man könnte auch mal sagen, ach, unten Mittelfeld, warum nicht mal nach oben denken und spielen und so agieren? Wir wissen es nicht, vielleicht ist es ja ein Zauberer. Vielleicht ist er ja ein Zauberer. Wir wissen es nicht.
Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich sehr, aber solche Gedanken verbiete ich mir. Das muss ich sagen.
Da bist du doch zu streng.
Na, da bin ich dann vielleicht doch zu sehr realistisch.
Zu streng mit dir und.
Aber wir haben jetzt als nächstes Spiel Leipzig vor der Brust. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Erstens, weil wir in Leipzig sind, live. Im Stadion.
Ja,
live. Nicht nur irgendwo, sondern in der ersten Reihe.
Wir sind live für euch dabei, haben keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja, und erste Reihe heißt wirklich auch erste Reihe. Das heißt, wir sitzen direkt am Spielfeldrand. Ja, wird grandios. Ich war schon mal in Leipzig im Stadion bei der WM. Das war ziemlich geil.
Ich war noch nicht. Bin sehr gespannt. Und ich hoffe, wir können Kölner hautnah beobachten.
Ja, ja, hoffe ich auch. Und also das wird ein interessantes Spiel auch gegen eine interessante Mannschaft in einer interessanten Stadt, gegen einen Retortenclub. Leider ist das auch Teil der Wahrheit.
Ja,
gut, dann haben wir Hoffenheim zu Hause, dann in Augsburg und zu Hause Frankfurt. Also die nächsten 4 Spiele, die haben es in sich. Ich glaube, alle 4 Spiele sind sehr, sehr schwer.
Ja, also ich zumindest 3 Spiele sehe ich sehr, sehr, sehr schwer. Also ich denke, Augsburg ist zu schaffen.
Ausgerechnet Augsburg,
ja,
die zurzeit alles wegputzen.
Nö, nö, ach, das sehe ich nicht so. Das ist eher so Zufall.
In Augsburg.
In Augsburg. Mhm.
Naja, also gut, ich meine, Chance hat man immer, aber es ist schon schwere Gegner. Also, es sind wirklich harte Gegner. Es ist auswärts Leipzig, zu Hause Hoffenheim. Hoffenheim lässt auch viele Punkte liegen. Das ist schlecht
Hoffenheim
für uns.
Hoffenheim finde ich, das ist so, die können super, super, super stark und unbesiegbar sein. Die können aber auch absolut zu knacken sein. Also da sehe ich so eine 50-50 Chance. Vielleicht noch am ersten möglich bei Hoffenheim. Also bei denen ist alles möglich, aber die können auch völlig einbrechen.
Ja, also tatsächlich, also wenn ich jetzt tippen würde, was ich ja tun werde, aber natürlich immer erst kurz davor, um alle Verletzungsumstellungen zu berücksichtigen. Also ich würde mal sagen, so vom Gefühl her, in Leipzig ist ein Unentschieden drin, das würde ich mir erhoffen. Wir können das ja einfach mal jetzt mal kurz machen. Also ich tippe ein 1-1 in Leipzig.
Also ich tippe ein 2-1 für unseren Leipzig. Das
Sehr
ist schon.
mutig. Zu Hause, glaube ich, verlieren wir gegen Hoffenheim. 1-3.
Da würde ich eher tatsächlich unentschieden tippen. Wenn wir gut sind, 1-1.
1-1. Dann das Auswärtsspiel in Augsburg, ganz schwierig. Ganz schwierig. Also Augsburg ist eine Mannschaft, die ich tendenziell auch immer unterschätze. Ich immer denke, was wollen die denn überhaupt? So eine gewisse
Na,
Arroganz
das ist unglaublich
spielt da fast
stark.
mit.
Ja, das stimmt.
So
Dann.
der Reuter, der Verräter, der dann da unten auch noch ist. Aber das ist natürlich alles totaler
Ja,
Quatsch.
da muss man vielleicht immer kurz einhaken, woher diese Arroganz kommt. Also zumindest bei mir kommt sie deshalb, weil Augsburg ist das ja ein Ort, den eigentlich niemand kennt und wo man mal so durchfährt. Was irgendwie was irgendwas mit Bayern oder Auffang zu tun hat, also keiner weiß so genau. Also es ist ein Ort, den man eigentlich Augsburger
Womit
Puppenkiste von
hat
der
das zu
Augsburger
tun?
Puppenkiste kennt. Ansonsten sollte man in Augsburg machen. Das ist so.
Waren da mal auf dem Filmfestival vor Ewigkeiten?
Also Filmfestival, das gibt es vorhin noch, aber die kennt ja auch keiner. Ja gut, ich hatte mit Augsburg natürlich auch sehr, sehr gute Erlebnisse.
Ach stimmt, du warst doch mit einer
Ich hatte da
Augsburgerin
also meine
liiert.
Langzeitaffäre. Viele Grüße an VD. Punkt in Augsburg, die jetzt in B. Punkt lebt. Ja, von dem her ist natürlich ganz tolle Erlebnisse. Das hat man ja immer mit einer V.
Ja.
Meistens, wenn es noch gut läuft. Ja.
Das
Jetzt
sind
haben
auch die
wir,
Momente, an die man sich dann erinnert.
genau, jetzt haben wir das Thema V auch schon fast abgeschlossen. Ja, also das ist der große Vorteil. Wenn man Single ist. Ansonsten muss man schlimmstenfalls die Frau noch mitnehmen. Dann weiß ich nicht, was schlimmer ist. Also ohne oder mit. Also das Geschimpfe vorher oder nachher oder das Nicht-Geschimpfe, aber die Frau kommt dann mit. Und dann muss man sich dann noch zensieren. Egal.
Also am besten kann man daraus ableiten, ganz ohne Frau, oder?
Genau. Am besten ganz ohne Frau. Und
Selbst ist der Mann.
vielleicht noch in den kurzen Momenten. Es gibt übrigens gerade Thema Rückenmarksorgasmus, eine sehr interessante Studie, dass man als Mann da also sozusagen minutenlang einen Orgasmus haben kann, also wo die Frau dann wirklich von Neid erblassen kann. Witzigerweise gibt es im Internet, könnt ihr mal eingeben, bei Google im Rückenmarksorgasmus gibt es überhaupt keine Studien. Also meine These ist ja, dass man Angst davon hat, dass Männer das so also massenweise entdecken und dass es dann keine Kinder mehr gibt. Weil man sich denkt, ja, warum soll ich mit einer Frau Sex haben, wenn es allein zu Hause ja viel, viel besser und schlecht länger ist. Und da kommen nicht nur irgendwie Kinder bei raus. Also das ist so meine Verschwörungstheorie.
Ach so, die
Dass,
Kinder sind sozusagen Kollateralschaden aus deiner
ja, und
Sicht.
wenn, wie gesagt, der Staat, die Gemeinschaft, Google das entdeckt, dann gibt es unter Umständen überhaupt keine Nachkommen mehr. Weil die Männer dann sagen, ja, warum soll ich mit der Frau Sex haben? Wenn allein das viel intensiver ist und mich, das, die Gedanken sozusagen, der ist ja dann trocken, also der kommt nicht raus. Ich das sozusagen selber erzeugen kann und dann gleichzeitig noch viel besser drauf bin und mir die tief ja, Lebenserfahrung gesammelt habe. Also ich denke mal, das ist der Grund, warum man bei Google, bei Rückenmarksorgasmus, und da nichts kommt. Bei Google, da muss ich das mal vorstellen.
Wieder kommt nichts.
Da kommt nichts, da kommt nichts, keine Aufrufe. Rückenmarksorgasmus könnt ihr selber mal eingeben, da kommt nichts.
Das muss ich gleich mal machen.
Ja, ich habe es ein paar Mal gemacht und ich war total schockiert, weil normalerweise kann man bei Google alles eingeben und es kommt immer irgendwas, außer bei Rückenmarksorgasmus. Ich
Das
sage es nochmal:
heißt,
Rückenmarksorgasmus,
keine
nichts, es
Suchergebnisse.
kommt gar nichts bei Google. Bei Google!
Das ist ja.
Jetzt habe ich so viel Werbung für Google gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich schon fast Geld für Google kriegen. Aber eigentlich ist es ja Anti-Werbung, weil es kommt ja nichts bei Google bei Rückenmarksorgasmus. Das ist ein Skandal. Jetzt haben wir den Skandal einmal aufgedeckt. Rückenmarksorgasmus bei Google. Es kommt nichts. Ja.
Und trotzdem hast du immer noch nicht deinen Tipp abgegeben.
Achso, wo war ich gestiegen?
Augsburg.
Augsburg. Ja, jetzt habe ich ja vorhin Augsburg auch als überhaupt nicht anzunehmen eingeschätzt. Nee, jetzt muss ich mal für den Club sprechen. 2-1 für den Club.
2-1 für den Club in Augsburg. Ich tippe auf ein 1-1. Und dann das vierte Spiel ist dann zu Hause gegen Frankfurt. Eine meiner Lieblingsmannschaften.
Meine auch. Ich finde Frankfurt absolut spielerisch für mich die Top-Mannschaft. Hat mir immer echt am meisten Spaß gemacht, mir Spiel anzugucken. Das war auch so die einzige Mannschaft, wo ich mir wirklich tatsächlich mal Spiele angeguckt habe, wo es nicht um Club ging oder ähnliches. Und es war jedes Mal einfach grandios, einfach hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe auch Spiele gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, also besser als Bayern, ganz, ganz stark. Also da muss ich sagen, da glaube ich, gehen wir unter 3-1.
Also Frankfurt ist so ein bisschen, jetzt gar nicht mal unbedingt wegen der Spielweise schon auch. Ich sehe die, habe die aber ein bisschen anders empfunden als du. Ich habe die eher als immer sehr körperlich intensiv und mit einem wahnsinnigen Einsatz und Elan als unter Kovac.
Nein,
natürlich,
aber in der Saison. Also genauso sehe ich es ja auch. Also es ist beides. Es ist ja Leidenschaft, es ist emotional, es ist brachial, aber halt auch, da sind wir wieder sehr ähnlich, finde ich, spielerisch, immer spielerisch gelöst.
Ja, also in der Saison habe ich es jetzt auch noch nicht gesehen, die hatten ja einen ganz schweren Start, Pokal rausgeflogen und so. Aber Frankfurt ist mir einfach sympathisch insgesamt, ich weiß gar nicht warum, ich habe mit Frankfurt gar nicht so viel zu tun, ich war zwar schon ein paar Mal dort, aber ja, finde ich irgendwie sympathisch, auch die ganze Fankultur drumherum, da ist immer was los. Wenn die mal im Europapokal spielen, dann fallen die ein wie die Heuschrecken.
Nein, Frankfurt ist super. Also ich hatte mal eine Fähre in Hanau und Offenbach. Natürlich, es gibt den genialen Schriftsteller Jörg Fauser. Und wenn er mal alles über Frankfurt und sozusagen drumherum wissen wollt, dann müsst ihr echt für Jörg Fauser lesen. Und ist schon so. Also es ist drumherum, es gibt schon noch Subkultur und es ist schon noch.
Ja, das stimmt. Also, aber wie gesagt, ich war so oft war ich halt auch nicht da, aber wenn ich dort war, dann fand ich es auch immer sehr spannend. Das hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Es ist, ja, ist sehr speziell. Ja. Also ich glaube, dass wir gegen Frankfurt unentschieden spielen wieder. Frankfurt ist eine Mannschaft, wo ich hoffe, dass sie drin bleiben, wo ich aber befürchte, dass es für die auch schwer wird in der Saison. Dann haben wir es, glaube ich, nach, ich weiß nicht wie lang, es war, glaube ich, der längste Podcast bislang. Gut, wir hatten jetzt aber auch zwei Spiele. Dann sage ich schon mal Tschüss, mein Name ist Thomas.
Mein Name ist Bernd.
Ciao, ciao.